Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Die Juden sind's, die Muslime, mindestens aber Bill Gates und dieser andere Typ da von Apple. Ihr wisst schon, der Typ mit dem grauen Rollkragenpulli. Die haben uns doch Corona eingebrockt, oder? Die wollen doch, dass wir uns impfen lassen. Die ziehen die Strippen. Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungserzählungen sind ja gerade wieder wahnsinnig gefragt als Erklärung für das Entstehen der Corona-Krise. Wir wollen in diesem Ab21-Podcast jetzt mal schauen, wer erzählt da eigentlich was, warum und wozu überhaupt? Antworten gibt es aus geschichtlicher Perspektive von der Historikerin Hedwig Richter. Die sagt nämlich, Verschwörungstheorien gab es schon immer. Die Psychologin Pia Lamberti, die erklärt uns, wer schon immer besonders anfällig war dafür. Kleiner Spoiler, sind eher die Typen mit Bart, die Männer. Mit einem ganz besonderen Exemplar von den Männern beschäftigt sich seit geraumer Zeit die Moderatorin, Autorin und Rapperin Vis-a-vis. Sie hat nämlich als eine der ersten Xavier Naidoo für seine kruden Thesen kritisiert. Und sie beschäftigt sich zwangsläufig auch mit anderem Verschwörungsgeschwurbel bei Instagram. Hi Vis-a-vis.
Hallo, schönen guten Tag.
Du hast eine Menge Follower auf Instagram, 136.000. Überrascht es dich, dass es da gerade auf Instagram so abgeht mit diesen Verschwörungstheorien?
Also überraschen jetzt nicht unbedingt, weil das war schon immer da, aber ich bin doch erstaunt darüber, in welcher Intensität und in welchem Ausmaß das gerade passiert. Also ich bin ja halt sehr verwurzelt in der Rap-Szene und auch da tun sich ja gerade Leute hervor mit Thesen, wo ich einfach nur denke, wow, was ist jetzt eigentlich die letzten Wochen passiert? Also war das schon immer da oder ist das jetzt wirklich getriggert durch die Situation? Also wahrscheinlich ist bei vielen eine Mischung aus beidem, aber ja, schon sehr interessant, sehr erschreckend und gruselig, was da passiert.
Kriegst du denn von deinen Followerinnen und Followern auch solche Rückmeldungen? Also, dass die irgendwie dir auch Erklärungen schicken, die so ähnlich sind wie die, die wir gerade gehört haben?
Ja, sobald man sich dazu in irgendeiner Form positioniert und äußert, dann geht es auf jeden Fall los. Also ich habe mich ja so ein bisschen öffentlich geäußert zu Xavier Naidoo und auch im Zuge dessen kamen halt wirklich wirre Nachrichten bei mir an. Und dann habe ich mich halt zu manchen Dingen auch öffentlich weiter geäußert. Und das bringt auf jeden Fall Leute auf den Plan, die mir dann auch was von Pizzagate erzählen und mir in einer Überzeugung klar machen wollen, dass diese oder jene Theorie wirklich der Realität entspricht. Und wenn ich das nicht glaube, so, dann bin ich halt einfach ein Schaf und folge irgendwie blind der Regierung. Und also damit schlage ich mich auf jeden Fall auch, seitdem ich mich mit Xavier Naidoo öffentlich befasst habe, tatsächlich auch täglich rum.
Hast du schon gesagt, kommen wir gleich noch zu. Nimm uns mal mit, was antwortest du solchen Menschen dann?
Manchmal antworte ich, aber wenn die Nachrichten so wirr sind, dass ich schon merke, dass das schon teilweise fast was Psychotisches hat, dann lasse ich das. Man redet halt gegen Wände. Also wenn ich angefangen habe, Diskussionen zu führen, dann kommen von denen angebliche Fakten zurück, die aber überhaupt nicht auf Fakten beruhen, sondern das sind ja ausgedachte Märchen. So, und was soll ich dagegen tun? Das ist ja das Schlimme. Die können sich ja immer neue Argumente herzaubern und deswegen teilweise spare ich mir da meine Energie und lasse es dann einfach und ignoriere das.
Du hast selber schon so angedeutet, dass die Rap-Szene anfälliger ist für Verschwörungstheorien. Mhm. Warum?
Ich glaube schon, dass ein Aspekt, und ich tue mich fast schwer, das zu sagen, weil ich bin eigentlich, obwohl ich selber nicht kiffe, denke, dass das immer noch eine der so entspanntesten Drogen ist, die es so gibt, auch selbst im Vergleich zu Alkohol und so. Aber tatsächlich sehe ich schon einen Zusammenhang, dass viele der Leute auch in der Rap-Szene, die so sehr verrückte Thesen äußern, auch sehr viel kiffen. Also das ist jetzt nicht bei allen so, aber bei manchen, glaube ich, werden da vielleicht schon so teilweise psychotische Tendenzen einfach noch krass unterstützt. So.
Ja, für so manchen Verschwörungstheorie-Schwurbler wäre so ein Joint vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Ne? Mal ein Durchziehen statt Grütze teilen. Vis-a-vis, lass uns noch über Xavier Naidoo sprechen. Der hat vor kurzem das hier im Kanal der ehemaligen Tagesschausprecherin Eva Herrmann erzählt.
Jetzt sehen die Menschen einfach, was jemand wie Bill Gates oder auch unsere Regierungen der Welt, was die insgeheim im stillen Kämmerchen geplant haben, um diese neue Weltordnung einzuführen, die totale Kontrolle, den wunderschönen Chip, der uns schon aus der Offenbarung bekannt wurde, in die Haut einzusetzen. Da wurde man ja jahrelang für als Verschwörungstheoretiker verschrien und ausgelacht.
Ja, da frage ich mich ja, auslachen ist ja das eine, ne? Aber dann sowas zu posten, ist nochmal was anderes.
Aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Dann muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen.
So, und da blinkt Xavier Naidoo ja doch schon sehr weit rechts, oder?
Es gab ja schon immer mal wieder so Anzeichen dafür, dass er von seinem Weltbild und von seinen Ideologien irgendwie ein bisschen abdriftet. Und ich muss aber trotzdem sagen, ich habe ihn ein, zwei Mal interviewt und ich kenne ja auch Menschen, die ich sehr schätze, die ihn wiederum sehr schätzen. Und ich bin auch eben mit seiner Musik auf jeden Fall sozialisiert worden und habe deswegen wirklich da sehr doll die Augen vor verschlossen. Und deswegen, glaube ich, tut es dann ab einem gewissen Punkt umso mehr weh, wenn man merkt, Mist, ich bin da einfach sozusagen auf dem Holzweg, ich muss jetzt mal die Augen aufmachen. Und das ist bei mir spätestens mit diesen Videos passiert, eigentlich schon viel zu spät. Da muss ich mir einfach selber auch die Schuld quasi eingestehen. Und da geht es, glaube ich, auch vielen anderen in der Rap-Welt so. Da gab es schon vorher Punkte, wo man hätte sagen müssen, Leute, geht so nicht.
Da ging es um Videos aus einer geschlossenen Telegram-Gruppe.
Genau,
ne?
Ja.
Und da war ja schon die Frage, wie kam das überhaupt daraus?
Also jemand, der bemerkt hat, dass ich mich jetzt irgendwie so ein bisschen öffentlich einfach geäußert habe, hat mir dann einfach geschrieben, ob ich da Interesse hätte, mir noch mehr zu dem Thema anzugucken. Und ich war sehr interessiert und das so einfach ging es. Also ich hatte wirklich auch mehr oder weniger Glück, dass der gesagt hat, hier, ich schicke dir den Link, mach damit, was du willst. Und das hatte zu diesem Zeitpunkt einfach, keine Ahnung, 25 Aufrufe oder so, dieses Video. Und ich habe dann mich hingesetzt und habe wirklich stundenlang das auseinandergenommen und habe über die Personen, die er dort spricht, recherchiert und habe geguckt, welche Zusammenhänge gibt es, und war dann doch wirklich immer schockierter und schockierter und habe gemerkt, es ist halt so klar, wenn man diese ganzen Puzzleteile zusammensetzt, dann ergibt sich halt einfach ein Bild und da landest du eben am Ende bei einem Verschwörungstheoretiker, aber auch bei jemandem, der, da sind ganz klar rassistische Ideologien zu erkennen. Er ist ein Klimaleugner und es gab dann so viele Punkte für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich mache daraus jetzt eine Story und ich lade das jetzt alles hoch und bin schlafen gegangen, bin am nächsten Tag aufgewacht und habe gemerkt, oha.
Bam, alles also dann, explodiert.
Ja, voll. Also dann hat es halt irgendwie, Jan Böhmermann hat es geteilt, alle möglichen politischen Gruppen und so. Und dann habe ich plötzlich Anfragen bekommen von allen möglichen Fernsehsendern und so, die wissen wollten, okay, wo ist das Video her? Und ich sollte alle möglichen Interviews geben. Habe tatsächlich alles abgesagt. Also ich bin jetzt hier zum ersten Mal, dass ich mich dazu irgendwie außerhalb meiner Instagram-Story äußere, weil ich mir dachte, ich möchte jetzt nicht die Xavier Naidoo-Expertin werden, die darüber irgendwie spricht. Das habe ich in der Story gemacht und das ist jetzt hier aber gerade eine Ausnahme, weil ich schon denke, dass es schon noch irgendwie Gesprächsbedarf gibt, was das Thema betrifft.
Genau, eine Frage, die ich mir stelle, ist jetzt, ich meine, du hättest ja auch einfach sagen können, okay, das ist in so einer geschlossenen Telegram-Gruppe, 25 Aufrufe, da ist es auch ganz gut gelagert sozusagen, da liegt es gut, da kriegt es ja eh keiner mit so richtig. Was war der Grund, jenseits der inhaltlichen Sachen jetzt sozusagen, zu sagen, okay, ich verschaffe dem jetzt die Öffentlichkeit meiner 135.000 Follower?
Also für mich war ab diesem Moment spätestens klar, dass er sich insofern nicht mehr rehabilitieren kann, es gibt einfach keine Erklärungen mehr von wegen, ich wurde missverstanden, sondern das ist kein Missverständnis. Es ist ganz klar, was er für eine ideologische Haltung hat. Und für mich war es so, okay, dieser Mensch ist nicht nur in der Rap-Szene unglaublich verwurzelt und hängt da mit Leuten ab, die eigentlich ihr ganzes Leben lang gegen genau das Gegenteilige kämpfen, sondern er hat dazu auch noch so eine Plattform wie DSDS und er steht dort so in der Öffentlichkeit. Und als ich dieses eine Interview von ihm gesehen habe, da hat er ganz klar eigentlich zugegeben, dass er seine Musik benutzt, um seine Meinung unter die Menschen quasi zu infiltrieren. Und da habe ich richtig einen Schreck bekommen und war so, das ist nicht einfach nur irgendwas, was so passiert ist nebenbei, sondern er ist sich dessen auch bewusst. Mhm. Und ich habe noch andere Auszüge aus Telegram-Unterhaltungen dann geschickt bekommen, bei denen habe ich aber nicht 100% herausfinden können, ob die wirklich echt sind. Deswegen habe ich sie auch nicht gepostet, aber da wurde auch schon teilweise in den Medien darüber gesprochen, wo er auch noch mal sagt, er hat eigentlich jetzt DSDS nur genutzt, um seine Popularität noch weiter nach oben zu schrauben. Und wenn das vorbei ist, dann kommt die Musik erst richtig, mit der er eigentlich schon immer in der Öffentlichkeit stehen wollte, nämlich eine ganz klare politische Haltung. Und ich hab richtig Angst bekommen, war so, oh mein Gott, das ist so gruselig, dass jemand mit so einer Reichweite ja fast schon einen Plan eigentlich verfolgt. Und dann war für mich klar, nee, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der ihn jetzt stoppen kann, aber zumindest kann ich dafür sorgen, dass es keine Entschuldigung mehr dafür gibt, auch dass wir alle in der Rap-Szene hinter ihm stehen und immer wieder sagen, ja, war ein Missverständnis, der ist doch eigentlich so lieb und so. Und für mich war das so der endgültige Beweis, den ich brauchte und deswegen habe ich den auch mit der Öffentlichkeit geteilt. Nicht, weil ich diesen Menschen zerstören will oder so, nur weil es einfach klar war, es gibt da jetzt irgendwie kein Zurück mehr und kein Verständnis mehr.
Und hast du den Eindruck, dass du da Unterstützung hast aus der Rap-Szene oder hast du dir damit jetzt vielleicht selber ein Ei gelegt?
Es gab natürlich auch Rapper, die das kritisch betrachtet haben. Mich hat jetzt keiner direkt öffentlich angegriffen, aber es gab halt Leute, die sich trotzdem weiterhin hinter ihn gestellt haben. Und dann kommt ja immer das Argument, ja, er hat ja damals auch Adriano gemacht, diesen Song, als es um den rassistischen Übergriff ging. Und er ist ja selber, quasi hat ja selber Migrationshintergrund, er kann ja das alles gar nicht und so. Und dann kommen halt diese Argumente die ganze Zeit und so nach dem Motto, wir dürfen doch jetzt uns hier nicht gegen unsere eigenen Leute stellen. Und es gibt ja auch immer diese Argumentation, ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und ja, und nur weil er sich irgendwie nicht komplett konform mit dem und dem zeigt, ist er ja nicht gleich ein Nazi, bla bla bla. Das waren halt so Sachen, die ich dann gehört habe und die ich teilweise auch, glaube ich, auf mich beziehen konnte. Aber ganz viele haben, wie gesagt, auch, also haben auch nachgezogen oder haben auch unabhängig von mir ihre Entscheidung getroffen. Ich fand es auch zum Beispiel total gut, dass sich ein Kool Savas jetzt ganz klar jetzt auch von ihm endlich distanziert hat, weil da gab es ja auch so, die beiden haben ein Album zusammen gemacht, die beiden hatten ja auch eine Art Freundschaft und viele waren so sehr, ja, also ich hatte auch Angst, ich wusste nicht, was wird passieren, wenn jetzt Kool Savas sich öffentlich zu ihm bekennt. Das wäre wirklich ein Problem gewesen dann
für
auch
mich,
weil total, also für mich persönlich, aber ich glaube auch für viele seiner Fans. Und er hat das sehr schön erklärt, auch warum er noch Zeit gebraucht hat, sich dazu zu äußern. Und hat zum Beispiel auch erzählt, dass halt sein eigener Vater, also der Vater von Kool Savas, hat ihm gesagt, du kannst nach dem, was dieser Mensch öffentlich gesagt hat, nicht mehr mit ihm irgendwie befreundet sein oder mit ihm Musik machen. Und da hat Savas auch versucht, mit Xavier irgendwie zu sprechen, da kam aber nicht zurück. Und deswegen hat er seine Entscheidung dann jetzt auch getroffen und hat ganz klar gesagt, es wird keine weitere Musik mehr von uns geben. Und das war sehr wichtig, glaube ich, auch für eben für die Rap-Szene, aber auch darüber hinaus.
Was glaubst du, wie lange wird das noch so weitergehen, dass die ihre Theorien verbreiten?
Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass das gerade nur der Anfang ist. Also es ist wie so eine Art Boom ja gerade. Es ist ja wie so eine Art Hype, der jetzt durch diese Corona-Krise entstanden ist. Ich verstehe natürlich auch, wenn du eh schon so ein bisschen paranoid bist der Regierung und so gegenüber. Und jetzt natürlich, diese ganzen Umstände sind so komplex und so absurd auch, dass man teilweise, man kann es nicht verstehen und versucht es sich dann zu erklären mit irgendwelchen absonderlichen Theorien. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade der Anfang und das wird jetzt leider nicht besser und es wird auch nicht weniger. Deswegen meinte ich auch vorhin, ich fühle mich auch ein bisschen hilflos, was das Thema betrifft. Also wir müssen alle auf jeden Fall, glaube ich, uns ganz klar distanzieren von Menschen, die in der Öffentlichkeit sich so äußern. Ich war auch gerade ganz schockiert und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Detlef die Soße da zum Beispiel auch mit drin hängt. Habe ich noch nichts von mitbekommen. Aber es wird wahrscheinlich jetzt auch immer mehr geben. Und ich will halt nicht, dass diese Leute quasi so gecancelt werden aus der Öffentlichkeit. Aber wir müssen uns versuchen, mit denen auseinanderzusetzen. Und wenn diese Leute weiterhin einfach unwahre Dinge unter die Menschen bringen und einfach angebliche Fakten verbreiten, die es gar nicht gibt, dann muss man im Notfall eben auch, wie man es bei Xavier Naidoo gemacht hat, sagen, okay, dann müssen wir zumindest dir diese Plattform entziehen. Aber die werden natürlich auch dann in ihren alternativen Medien weiter das verbreiten. Und deswegen, ich bin da gerade ein bisschen fast schon verängstigt, wenn ich da in die Zukunft gucke, weil ich weiß nicht richtig, wie man diesen Gedanken an sich Einhalt gebieten kann. Nicht nur den Menschen, sondern auch dem, was da passiert im Kopf. Das braucht ja teilweise eigentlich therapeutische Hilfe. Aber das sehen diese Menschen ja nicht so.
Sagt die Moderatorin, Rapperin und Autorin Vis-à-vis. Sie war eine der ersten, die bei Instagram über Xavier Naidoos krudes Weltbild gesprochen hat. Und hier bei uns hat sie zum ersten Mal darüber gesprochen. Vielen Dank, Vis-à-vis.
Danke auch.
Deutschlandfunk.
Jetzt in diesen Corona-Zeiten boomen Verschwörungstheorien, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, auf Instagram, in Telegram-Gruppen, bei Facebook, wo auch immer. Und da tun sich besonders Influencerinnen und Influencer und vor allem auch Promis wie zum Beispiel Attila Hildmann, das ist ein Koch für alle, die es nicht wissen, Xavier Naidoo, das war mal ein Mensch, der besonders gut singen konnte oder es immer noch kann, aber mal berühmter war als jetzt, die teilen da ihre kruden Thesen in ihren eigenen Gruppen. 21.000 Menschen sind in der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann, fast 50.000 in der von Xavier Naidoo. Und eine Influencerin wie Anne Wünsche erreicht mehr als 800.000 Follower. Warum glauben Menschen diesen anderen Menschen? Und warum glauben die Promis wiederum, dass sie wüssten, wie der sogenannte Hase läuft? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Pia Lamberti, Psychologin, die zu Verschwörungstheorien forscht. Hallo Pia.
Hallo.
Verschwörungstheorien, richtiges Wort, ja oder nein?
Also ich verwende es eher nicht oder ich versuche es nicht zu verwenden. Es klappt natürlich auch nicht immer. Aber insgesamt ist es so, dass es in den letzten Jahren immer mehr eine Diskussion darum gab, ob dieser Begriff denn eigentlich angemessen ist. Wenn wir von einer Theorie sprechen, meint man ja eigentlich eher was, was man wissenschaftlich testen kann. Und wenn ich nicht genug Belege für meine Theorie habe oder sogar Informationen, die die Theorie widerlegen, dann verwerfe ich diese Theorie oder passe sie an. Und das passiert ja eben genau in diesem Kontext nicht, dass die Fakten ja die Wahrnehmung so stark beeinflussen würden. Deswegen gibt es so unterschiedliche Begriffe. Ich verwende den Begriff der Verschwörungserzählung, wenn ich darüber spreche, genau, was Menschen als Theorie verstehen. Und in der Psychologie, wenn es darum geht zu erforschen, warum Menschen an Verschwörungen glauben, um es nochmal komplizierter zu machen, spreche ich von der Verschwörungsmentalität. Also diese generelle Tendenz, Verschwörungen zu wittern.
Also so ein bestimmtes Mindset, was man am Ende dann irgendwie mitbringt. Genau. Und wie kommt es denn zu solchen Allianzen, die ich da beschrieben habe? Also warum sind da so Promis, deren Zeit schon längst vorbei ist, oder Influencerinnen und Influencer? Wie kommen diese Gruppen zustande?
Also erstmal ist es natürlich so, dieser Glaube an Verschwörungen ist in der Gesellschaft so weit verbreitet. Also für die USA wissen wir, jeder Zweite glaubt an mindestens eine Verschwörungserzählung. In Deutschland, da gab es eine Studie 2019, die hat gezeigt, 20% glauben, dass es sich bei Impfungen um eine Verschwörung handelt. So ähnliche Werte findet man auch für den großen Austausch, das ist eine Verschwörungserzählung, eine rassistische, nach der ja angeblich die weiße Rasse ausgetauscht würde gegen ja, Muslime. Das heißt, das ist erstmal weit verbreitet und deswegen ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass Prominente an sowas glauben, weil es sich eben überall in der Gesellschaft findet.
Und sie dann Teil der Gesellschaft in dem Fall sind.
Genau, so. Sind sie ja eben auch, genau. Also ich habe bis jetzt auch noch keine Promi-Forschung gemacht, deswegen kann ich auch nur mutmaßen. Was sich aber findet, ist, dass Menschen, die so ein ganz starkes Bedürfnis danach haben, einzigartig zu sein, also aus der Masse rauszustechen, auch stärker an Verschwörungen glauben. Kann man sich jetzt selber überlegen, welche Rolle das bei Prominenten spielt, aber das ist so ein genereller Befund.
Also weil sie wissen, dass sie irgendwie schon was geschafft haben, anders als andere, haben sie auch irgendwie so den, weiß ich nicht, den Einblick oder den Überblick über das Ganze, um sowas entsprechend verbreiten zu können. So ungefähr oder wie?
Genau, also es geht darum, dass man fragt sich ja, was für eine Funktion hat denn das eigentlich für Menschen, überall Verschwörungen zu wittern? Das ist ja erstmal eine bedrohliche Weltsicht. Genau, und es gibt so zwei Erklärungen und die eine ist eben, dass man seinen eigenen Selbstwert dadurch steigern kann, dass man sich erhöhen kann über die anderen. Man ist die Person, die die Wahrheit sieht, die anderen sind in dieser Logik entweder ja Teil der Verschwörung, wie die Medien oder auch die Wissenschaft, oder sind sogenannte Schlafschafe, also Leute, die ja angeblich blind den Medien oder der Regierung hinterherlaufen.
Du hast es zwar schon gesagt, dass du dazu noch keine explizite Promi-Forschung gemacht hast, würde sich vielleicht dann jetzt im Zuge der Corona-Krise natürlich auch anbieten, das zu machen vielleicht. Wie gefährlich ist es, dass ausgerechnet solche Menschen, die über so eine große Zahl von Followern verfügen, solche Thesen verbreiten oder solche Erzählungen verbreiten?
Also ich würde annehmen, dass wenn der Promi, dem man folgt, dessen ja Lebensweisheit man ja vielleicht sogar teilt, oder jetzt in Folge irgendwie, weiß ich nicht, veganer Koch, der ja einen dann auch nochmal eh schon so einen Einfluss hat, ne, was für Ernährungsgewohnheiten habe ich und so weiter. Wenn diese Menschen solche Inhalte verbreiten, dass man die eher als glaubwürdiger wahrnimmt, als wenn das eine Person ist, zu der man keine persönliche Beziehung hat. Wenn man jetzt noch die Reichweite sich anguckt, dann sieht man ja, wie viele Menschen die tatsächlich erreichen können und wie stark das auch während der Pandemie nochmal angestiegen ist. Also diese Kanäle haben ja wirklich teilweise einen Zulauf von mehreren 1000%.
Wird da genügend getan, um dem Einhalt zu bieten?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die sozialen Netzwerke sogar relativ gut, finde ich, auf die Krise reagiert haben und versucht haben, Verschwörungserzählungen eher einzudämmen. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass eben diese gute Reaktion von vielen Kanälen dazu geführt hat, dass Menschen sich eine Alternative gesucht haben und Telegram eben jetzt gerade diese Alternative ist. Eben auch durch die Optionen, die die haben. Also man kann Kanäle machen, man kann Gruppen machen. Und nochmal anders als bei WhatsApp-Gruppen, wo die Anzahl an Teilnehmern ja beschränkt ist beispielsweise. Also ich habe ein bisschen die Vermutung, dass diese Abwanderung auch damit zu tun hat.
Lass uns mal ein bisschen auf die einzelnen Menschen schauen, die diesen Verschwörungserzählungen anhängen sozusagen, die irgendwie gut finden. Hängt es denn von der politischen Einstellung ab, wie sehr ich sowas glaube?
Genau, also es ist schon so, dass man den Glauben an Verschwörungen besonders bei Menschen findet, die sich politisch rechts einordnen oder eben rechte, rechtspopulistische Parteien wählen. Das ist ein Befund, den findet man nicht nur in Deutschland, den findet man auch in den USA beispielsweise oder in Großbritannien. Das ist relativ universell. Und man sieht ja auch, dass Populismus sich oft ähnlicher Elemente bedient wie der Glaube an Verschwörungen. Aber obwohl es natürlich stärker in rechten Gruppen auftritt, darf man nicht den Fehler machen, das darauf zu reduzieren. Ich denke, eine große Gefahr von Verschwörungserzählungen ist ja eben, dass die überall auftreten, dass sie in der gesamten Gesellschaft verbreitet sind und dass sich dann halt auch einfach Gruppen ja über diese Themen, über diese Feindbilder, die sie haben, miteinander verbinden, die sonst vielleicht ja nichts miteinander gemein haben.
Gibt es noch andere Faktoren, was weiß ich, zum Beispiel welches Geschlecht man vielleicht hat, die da eine Rolle spielen, ob man auf solche Erzählungen anspringt oder nicht?
Es gibt Geschlechterunterschiede. Männer glauben mehr an Verschwörungserzählungen. Das sieht man, wenn man sich die letzte Mitte-Studie nochmal anschaut. Da gibt es keine Ost-West-Unterschiede mehr, auch keine Unterschiede im Alter. Menschen mit einem unsicheren Jobverhältnis oder die ihre Arbeit verloren haben, glauben tendenziell eher an Verschwörungen. Genauso ist es Menschen mit einer niedrigeren formalen Bildung, also niedrigerem Schulabschluss, neigen auch eher dazu, an Verschwörungen zu glauben. Das hat jetzt nichts mit Intelligenzunterschieden zu tun, sondern damit, dass jemand, der eine niedrigere Schulbildung hatte, sich eher von der Gesellschaft abgehängt fühlt und eher das Gefühl hat, dass die Person keinen Einfluss auf demokratische Prozesse hat und dass das tatsächlich den Glauben noch mal mehr erklärt.
Und das ist bei Männern dann wiederum auch weiter verbreitet als bei Frauen?
Genau.
Okay, weil ich habe mich in der Vorbereitung, haben wir an dem Punkt an so ein bisschen sozusagen in die Wolle bekommen, möchte ich fast sagen. Die Frauen, die das vorbereitet haben, haben gesagt, die Männer sind eher anfällig dafür. Und da habe ich gesagt, so Moment. Ich als Mann, ich finde das natürlich auch, da ist viel Käse dabei, was ich da höre. Und deswegen hätte mich das schon interessiert, warum Männer da anfälliger sein sollen. Also was ist sozusagen explizit männlich? Oder
am Verschwörungsglauben?
Ja.
Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Und ich kann die tatsächlich noch nicht so richtig beantworten, ob das vielleicht irgendwie ein stärkerer Hang ist ins Autoritäre oder zu Feindbildern, vielleicht auch irgendwelche Aggressionsunterschiede. Das können alles Faktoren sein, aber da müsste ich tatsächlich auch ein bisschen Rätsel raten, warum das so ist.
Wir wollen noch zum Schluss jetzt mit dir auf die aktuelle Situation nochmal schauen. Du hast zu Verschwörungserzählungen während der Corona-Krise eine Studie gemacht. Was ist da so das Hauptergebnis?
Es gibt eigentlich drei Hauptergebnisse.
Oder
also
drei.
Wir haben uns zu dieser Zeit die am weitesten verbreiteten Verschwörungserzählungen angeguckt. Also einmal, das ist eine Biowaffe, das ist im Labor entstanden und dann auf der anderen Seite, das wird alles übertrieben, um die Menschen zu lenken und Unheil über die Gesellschaft zu bringen. So, und was man findet, Ergebnis Nummer eins ist, wer glaubt, das ist alles nur ausgedacht, der glaubt auch eher, das ist im Labor entstanden. Das ist so ein gängiger Befund, dass Menschen auch Verschwörungserzählungen glauben, die sich gegenseitig logisch ausschließen. Und umso weniger folgt man dann den empfohlenen Maßnahmen, also sowas wie eine Gesichtsmaske tragen, regelmäßiges Händewaschen, Physical Distancing. Und umso mehr ich glaube, dass das alles eine Biowaffe ist aus dem Labor, sehe ich die Bedrohung, aber ich sehe eine andere Bedrohung als die Pandemie als solche und verhalte mich auch dementsprechend. Und man sieht auch hier, dass der Glaube an Verschwörungen Konsequenzen hat und man sich nicht nur im schlimmsten Fall selbst gefährdet, sondern eben auch andere gefährden kann.
Sagt Pia Lamberti, Psychologin, die zu Verschwörungserzählungen forscht, nicht Verschwörungstheorien, wie wir vielleicht landläufig sie immer nennen. Vielen Dank, Pia.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Die Corona-Krise ist das perfekte Klima für Verschwörungstheorien. Die verbreiten sich da über die sozialen Medien ja ähnlich rasch wie das Virus vor ein paar Wochen. Ist das Virus eine Biowaffe? Ist das Ganze gesteuert von Bill Gates und Heiko Maas oder der Bundesregierung, die 2012 einen Geheimplan Coronavirus entworfen hat, um die Demokratie und das Bargeld abzuschaffen und auf Geheiß der Pharmaindustrie Zwangsimpfungen durchzusetzen? Das sind so die Fragen, die da gerade durch das Netz geistern. Je länger die Pandemie dauert, desto mehr Verschwörungstheoretiker treten auf den Plan. Nicht nur im Netz, sondern auch bei Versammlungen und sogenannten Hygienedemos. Alles nichts Neues, sagt Hedwig Richter. Sie ist Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Hallo Frau Richter.
Ja, hallo.
Wenn wir mal gemeinsam zurückblicken, wann in der Geschichte waren Verschwörungstheorien denn schon mal so präsent wie jetzt?
Also in der Geschichte waren die unwahrscheinlich stark und man kann sagen, dass die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts tatsächlich auch leitend waren für Regierungshandeln. Also nicht nur irgendwie ein paar Spinner, das ist doch ganz wichtig, dass wir das heute sehen, dass es eine Minderheitengruppe ist und aber auch, dass es ein Randphänomen ist, sondern wirklich, dass Verschwörungstheorien so stark waren, dass sie auch das Handeln von Regierungen bestimmt haben.
Mhm. Welche Regierungen haben sich da orientiert zum Beispiel?
Also zum Beispiel fällt uns natürlich zuerst der Nationalsozialismus ein, der ganz, ganz stark geprägt war durch diesen Rassismus und durch den Antisemitismus. Wir haben gerade den Antisemitismus immer wieder, auch im 19. Jahrhundert, wahrscheinlich ist das die wirkungsmächtigste Verschwörungstheorie überhaupt. Und im 19. Jahrhundert sehen wir eben, dass weite Teile der Gesellschaft davon infiziert waren und tatsächlich die Welt auch in diesen Kategorien eingeteilt hat. Keineswegs nur in Deutschland, das war ein gesamteuropäisches Phänomen.
Mhm. Sind denn, wenn wir über diese Zeit bis Mitte des 20. Jahrhunderts etwa sprechen, das sind ja Zeiten gewesen, wo eine Krise gefühlt jedenfalls im Rückblick auf die nächste gefolgt ist. Sind Menschen in Krisenzeiten anfälliger für Verschwörungen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Die Welt ist unsicher. Ich denke auch sowas wie die Globalisierung schafft zusätzlich Unsicherheit. Es muss sozusagen gar nicht unbedingt jetzt so eine ganz aktuelle Krise sein. Unsicherheit und Ambivalenzen sorgen dafür, dass Menschen dann sich einen Halt suchen und dann auch zu einfachen Erklärungen greifen, beziehungsweise zu Erklärungen, die sie sich einfach in ihr Weltbild einordnen können.
Früher war das Ganze noch ein bisschen schwieriger als heute, solche Theorien zu verbreiten. Jedenfalls stelle ich mir das so vor, da musste man sich auf den Marktplatz stellen und hatte eine begrenzte Reichweite. Heute reicht das Telefon, das Smartphone, um das Ganze zu verbreiten. Hat es nicht nur eine gefühlt neue Qualität, sondern ist es auch wirklich was anderes in Ihrer Beobachtung?
Also auf jeden Fall spielen die sozialen Medien eine sehr große Rolle, auch bei der Verbreitung. Also wie Sie sagen, man kommt dann einfach ran und findet sich schnell im Internet. Was ich auch wichtig finde, ist, dass soziale Medien durchaus auch eine positive Rolle spielen können. Also bei der Frage, wie gehen wir mit Verschwörungstheorien um, würde ich anstatt immer zu betonen, es wird immer schlimmer, es werden immer mehr, würde ich betonen, wir lernen auch sehr gut damit umzugehen. Und so sehen wir das beispielsweise bei den Plattformen YouTube oder auch Twitter, dass die mit neuen Algorithmen dafür sorgen, dass oben eben nicht automatisch dann die Verschwörungstheorien auftauchen, sondern dass man dort seriöse Informationen auftauchen. Mhm. Also Facebook schaltet sogar kostenlos Werbung für die WHO.
Das ist mir jetzt heute auch in der Vorbereitung für das Gespräch nochmal aufgefallen. Ich wollte gerne die üblichen Verdächtigen mir rausziehen und Töne da rausziehen, zum Beispiel von Xavier Naidoo. Und dann habe ich den Versuch bei YouTube mit seinen entsprechenden Ansichten zu finden und mir wurden vor allem seine Lieder angezeigt.
Also genau.
Ist schon sehr aktuell, dass die da drauf ja jetzt reagiert haben. Wenn man jetzt aber mal für einen Moment lang von der anderen Seite drauf schaut, ne? Also wir gucken mal aus Richtung der Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker drauf. Die sagen ja immer, man wird ja wohl noch sagen dürfen oder das ist doch nur sozusagen Kritik unter dem Deckmantel oder fußend auf dem Grundgesetz. Wie viel daran ist tatsächlich berechtigte Kritik und wie viel ist einfach Stuss?
Dieser Satz, man wird ja wohl noch sagen dürfen, ist einfach in unserer Demokratie völlig unangebracht. Jeder darf ja alles sagen, solange das eben nicht rassistische, menschenverachtende Volksverhetzung ist. Und zu sagen, ich brauche einen Aluhut, damit ich überlebe, darf jeder sagen, darf jeder machen. Und ich finde ja das auch unwahrscheinlich wichtig, wenn wir dieses Gesamtphänomen einordnen, zu sehen, dass die überwältigende Mehrheit die Sicherheitsmaßnahmen ja befürwortet. Und dann auch wichtig, diese Zunahme hat leicht abgenommen, weil es einfach jetzt auch an der Zeit ist, das zu diskutieren. Wie sinnvoll ist der sogenannte Lockdown? Wie weit müssen wir jetzt die Läden wieder öffnen, mehr Freiheiten einräumen? Und ganz parallel dazu passiert es ja auch. Also ich erlebe und sehe und analysiere, dass es eine offene Gesellschaft ist, in der angemessen Kritik geübt wird. Auch die Totalkritik am ganzen Lockdown ist zugelassen, wird von Anfang an stark diskutiert. Auch das interessanterweise vor allem Männer, die sich das ja in den Vordergrund schieben und erklären, dass die Welt es ja eigentlich überhaupt nicht nötig hat und sich dann echauffieren über namhafte Virologen, die eben ihrer Meinung nach völlig zu Unrecht Gehör geschenkt bekommen.
Ist das so, dass Verschwörungstheorien die Kraft haben, eine Gesellschaft zu spalten und die Demokratie zu gefährden?
Also das ist ganz bestimmt möglich, aber ich halte das in unseren doch sehr gesicherten Demokratien, was wir oft übersehen, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir können nicht in die Zukunft schauen, wer weiß, was kommt. Aber die materielle Lebensgrundlage, die wir in unserem wohlstandsverwöhnten Leben oft übersehen in ihrer Bedeutung, die ist ja gegeben. Es muss niemand Hunger leiden, die Menschen haben Obdach. Wahrscheinlich wird es mehr Arbeitslose geben, also die Wirtschaft wird ganz bestimmt leiden, aber die Lebensgrundlage der Menschen wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor, warum Krisen dann nicht aufbrechen und tatsächlich Demokratien zerstören werden.
Sagt die Historikerin Hedwig Richter. Verschwörungstheorien gab es also schon immer in der Geschichte. Und anders als im heutigen Deutschland waren sie zwischen 1933 und 1945 sogar Grundlage für das Handeln der Regierung. Und das hier, das war der Ab21-Podcast. Verschwörungen, wie uns Promis und Influencer beeinflussen wollen. Mehr Infos dazu gibt's auf unserer Seite deutschlandfunknova.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikro war Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.